Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 20. Abendvorlesung trägt den Titel Wahrer Glaube, eine Quelle. Wird, meine Freunde, einem lutherischen Kandidaten der Theologie endlich der Platz angewiesen, wo er nun das Amt eines lutherischen Predigers verwalten soll, da sollte ihm nun dieser Platz der teuerste, schönste und köstlichste auf der ganzen Erde sein. Kein Königreich soll er dafür eintauschen wollen, es sollte ihm erscheinen wie ein kleines Paradies. Mag es nun immerhin eine große oder kleine Stadt sein, mag es immerhin eine kahle Prärie oder noch ein nicht ganz gelichteter Wald sein. Mag es eine blühende Ansiedlung oder eine Gegend gleich einer Wüstenei sein. Ach, die lieben Engel kommen mit so großer Freude vom Himmel herab, wenn sie der liebe Gott vom Himmel heruntersendet zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit. Wie sollten wir nun armen Sündern nicht mit großen Freuden nacheilen, wo wir auch Menschen zur Seligkeit bringen sollen, unsere Mitsünder? Mit so großer Freude aber ein junger, eben berufener Pastor seinen Einzug in seiner Parochie halten sollte, mit ebenso großem Ernst sollte nun bei ihm das feststehen. Ich will alles tun, damit jede mir anvertraute Seele selig werde. Merkt er darum, dass in seiner Gemeinde die allermeisten, ja, wie es häufig scheint, alle noch blinde, tote, unbekehrte Menschen sind, so darf ihn das nicht verdrießlich machen, auch nicht entmutigen, sondern das soll ihn vielmehr anfeuern zu dem brünstigen Verlangen. Ich will sie alle aus ihrem geistlichen Tode auferwecken und durch Gottes Gnadenmittel sie zu lebendigen Christen machen. Der Teufel soll es nicht hindern, im Glauben will ich es angreifen. Oder merkt er etwa, dass in seiner neuen Gemeinde sogar solche sich finden, welche in offenbaren Schanden und Lastern dahingehen, so braucht er auch dann nicht zu verzweifeln, sondern er soll denken, oh, ich habe ein kräftiges Wort und ich werde versuchen, ob ich durch dasselbe diese Sklaven der Sünde frei machen kann. Oder merkt er, dass seine Gemeinde noch auf einer sehr tiefen Stufe der Erkenntnis des Heils steht, noch ganz unwissend ist über das, was eigentlich das Evangelium ist, dann muss er sich vornehmen, ich will fröhlich an das Werk gehen und geduldig und eifrig diese armen, unwissenden Menschen unterrichten, dass das Licht ihnen doch aufgehe. Oder merkt er etwa, dass in seiner Gemeinde aufrichtige Seelen sind, die aber pietistisch geschult und bisher so geführt worden sind, die gesetzlich angelegt sind, die daher manches für Sünde halten, was gar keine Sünde ist, so muss er sich den Vorsatz machen. Ich will das nicht tun, was ich tun könnte, denn ich weiß, es sind Seelen da, die halten es für Sünde. Ich will keinen Anstoß geben. Oder auch umgekehrt. Es sind vielleicht Leute da, die mehr antinomistisch gesinnt sind, die mehr geneigt sind, in der christlichen Freiheit zu weit zu gehen, und nie gewohnt waren, dass ihnen das Gesetz scharf gepredigt wurde. So darf er nicht gleich denken, da musst du dich mit aller Gewalt dagegen setzen. Ich will ihnen ein Jahr lang nichts anders als das schärfste Gesetz predigen. Ach nein, es muss ihnen nachgegangen werden. Und nach erst muss das Gesetz schärfer hervortreten. Denn der Apostel Paulus sagt von sich und will, dass es jeder Diener Christi zu Herzen nehme. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben, ja, etliche selig mache. Das heißt, ich darf nicht damit zufrieden sein, dass ich nur die Wahrheit verkündige, sondern dass ich sie so verkündige, wie es all die Leute gerade brauchen. Da darf ich gar manches noch nicht sagen, was ich für spätere Zeiten aufschieben muss, bis sie endlich zu mir und meiner Lehre Zutrauen haben und ich ihnen alles frei heraussagen kann, ohne zu fürchten, dass sie dadurch angestoßen werden. Kurz merkt er, dass seine Gemeinde noch in Finsternis ist, dass sie noch eine Wüstenei ist. So muss er denken: Wohlan, ich will sie durch Gottes Gnade zu einem blühenden Garten Gottes machen. Oder sieht er mit großer Freude, dass die allermeisten in seiner Gemeinde alte, erfahrene, gläubige, lebendige Christen sind und nur wenige in der Gemeinde sind, die sofort den Eindruck machen, dass sie unbekehrte Leute sind, da muss er sich vornehmen: Wohlan, vor allem muss ich sogleich bei denen, die noch unbekehrt sind, versuchen, sie zu Christus herzubringen. Natürlich muss er sich sogleich mit vornehmen, denen, die schon gegründet sind, seinerzeit die starke Speise zu geben, die sie bedürfen. Ach, unselig ist ein junger Prediger, der in das Amt eintritt und denkt: Wohlan, die Zeit der großen Arbeit und Mühe ist nun vorbei. Ich bin jetzt eingelaufen in den Hafen der Ruhe und des Friedens. Das will ich denn auch genießen. Jetzt bin ich mein eigener Herr und brauche mir nichts vorschreiben zu lassen von keinem Menschen in der Welt. Unselig ist ein solcher Mensch, der mit einer solchen Gesinnung in das heilige Amt eintritt. Aber auch unselig ist der Prediger, der nun sein Amt als ein Handwerk betreiben will und denkt: Jetzt will ich mir aber auch eine recht schöne, gemächliche, gemütliche Pfarre einrichten. Nun will ich mich wohl hüten, die Leute mir zu Feinden zu machen, sondern ich will alles tun, dass sie alle meine guten Freunde sind. Ach, ein unseliger Mensch. Die wollen das Geistliche benutzen, um das Leibliche damit zu gewinnen. Das sind keine Diener Christi. Zu denen wird er einst an jenem Tage sagen: Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Aber selig ist derjenige Prediger, der gleich am ersten Tage sich fest vornimmt: Wohlan, ich will alles tun, so viel Gott mir Gnade gibt, dass durch meine Schuld auch nicht eine Seele in dieser Gemeinde verloren geht. Ich will alles tun, durch Gottes Gnade, damit, wenn ich einst meinen Hirtenstab muss weglegen, ich zu Christus sagen kann: Hier bin ich, und die du mir gegeben hast, ich habe deren keines verloren. Wie einst Christus zu seinem Vater sagen konnte. Nun entsteht aber die Frage: Was ist denn die Hauptsache, damit ein Prediger dieses herrliche Ziel erreiche? Die Hauptsache ist, dass er mit brünstigem Gebet und ernsthafter Fürbitte für seine Gemeinde zu Gott kommt, und zwar täglich. Und dass er Gottes reines Wort mit großem Eifer verkündigt, öffentlich und sonderlich, und zwar mit rechtem Teilen der Wahrheit. Denn so schreibt der heilige Apostel Paulus: Befleißige dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Es ist dies ja der Gegenstand, der uns in diesem Seminarjahre beschäftigt, nämlich, dass wir sollen das Wort Gottes recht teilen, das heißt, recht unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium. Das sind die beiden Kardinallehren der ganzen Heiligen Schrift. Aus diesen beiden Hauptlehren besteht sie. Man kann von jedem Spruch in der Heiligen Schrift, ja, auch von jeder geschichtlichen Tatsache, die in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist, sagen: Das gehört zum Gesetz und das gehört zum Evangelium. Und es sollte keiner aus einer theologischen Anstalt hinausgehen, der nicht sagen könnte: Das ist Gesetz und das ist Evangelium. Oder: Da gehört der Vordersatz zum Gesetz und der Nachsatz zum Evangelium. Oder umgekehrt. Da gilt es denn, dass man zur Klarheit über diesen Gegenstand komme. Es wäre nun noch manches zur neunten These zu sagen gewesen, aber wir dürfen uns nicht länger dabei aufhalten, sonst kommen wir nicht zu Ende. Thesis Nummer 10: Gottes Wort wird sechstens nicht recht geteilt, wenn man vom Glauben entweder so predigt, als ob das Tote für Wahrheiten selbst trotz Todsünden vor Gott gerecht und selig mache, oder also, als ob der Glaube um der Liebe und Erneuerung willen, die er wirkt, rechtfertige und selig mache. Wir wollen heute bei dem ersten Teil dieser These stehen bleiben. Das ist eine Vermischung des Gesetzes und des Evangeliums, die wir vornehmlich im Papsttum finden. Dass dieser Irrtum herrscht im Papsttum, das ist die Hauptursache, warum sie nichts von Luther und seiner Lehre wissen wollen. Sie haben gehört und gelesen, dass Luther lehrte, dass nicht die guten Werke selig machen, sondern allein der Glaube ohne die guten Werke. Also, schließen sie, muss Luther doch ein gottloser Mensch gewesen sein. Der sagt seinen Lutheranern: Glaubt! Glaubt nur, ihr braucht keine guten Werke, so kommt ihr in den Himmel. Das ist aber Luthers Lehrer schlechterdings nicht, sondern das direkte Gegenteil lehrte Luther. Er sagt zwar nicht, man muss zwar den Glauben haben, aber daneben auch die guten Werke, die Liebe. Sondern wir müssen einen solchen Glauben haben, der von selbst die Liebe hervorbringt und fruchtbar ist in guten Werken. Dann aber rechtfertigt der Glaube nicht um der Liebe willen, sondern der Glaube, den der Heilige Geist hervorbringt, der nicht anders kann als Gutes tun, rechtfertigt darum, weil er sich an die Gnadenverheißungen hält, weil er Christus ergreift, nicht weil er fruchtbar ist in guten Werken, sondern weil er ein wahrer Glaube ist, so tut er gute Werke. Man braucht ihn gar nicht dazu zu ermahnen, sondern er tut das Gute ganz von selbst. Er tut es nicht, weil er denkt, du bist schuldig, gute Werke zu tun, weil Gott dir deine Sünden vergeben hat. Sondern die Hauptsache ist, er kann nicht anders. Es ist ganz unmöglich, dass der wahre Glaube im Herzen ist und nicht hervorbreche in der Liebe und in guten Werken. Aber davon haben die Papisten keine Ahnung. Sie denken, man kann im wahren Glauben stehen und doch in Todsünden leben. Darum sagen sie auch zu uns: Ja, der Glaube, der wird euch selig machen. Das ist eine schöne Religion. Die allerschrecklichste, die noch je erfunden worden ist. So sprechen sie von Luther, aber Luther ist es nie in den Sinn gekommen, einen solchen Glauben zu lehren, der nur glaubt, was die Kirche glaubt. Und das ist es, was die Papisten mit dem Glauben verbinden, indem sie sagen: Der Glaube ist die Überzeugung, dass die Lehre der Kirche die rechte sei. Wer diese Überzeugung hat, der hat den rechten Glauben. Sie setzen aber sogleich hinzu: Ein solcher wird aber nicht selig. Darum kann bei ihnen ein Hurer, ein Ehebrecher, ein Trunkenbold, ein Dieb und doch ein guter Gläubiger sein. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ist der Glaube nicht durch die Liebe tätig, so ist er nicht deswegen unwirksam, weil er keine Liebe hat, sondern weil er gar kein wirklicher, rechtschaffender Glaube ist. Nicht muss die Liebe hinzukommen zum Glauben, sondern sie muss aus ihm herauswachsen. Ein fruchtbarer Baum bringt Früchte nicht deswegen, weil man es ihn heißt, sondern solange Leben in ihm ist und er noch nicht verdorrt ist, so bringt er die Früchte von selbst. Ein solcher Baum ist der Glaube, der bringt gute Früchte, und solange er die bringt, so sieht man, er ist nicht verdorrt, sondern er lebt. Bringt er sie aber nicht, so sieht man, er ist verdorrt. Solange er aber lebt, bringt er gute Früchte. So ist es auch mit der Sonne. Der braucht man es nicht zu sagen. Die wird fortscheinen bis an den jüngsten Tag, ohne dass man es ihr gebietet. Eine solche Sonne ist auch der Glaube. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Ein wahrer Glaube reinigt das Herz. Wer da sagt, oh, ich habe einen festen Glauben, von meinem Glauben will ich nicht ablassen, und er hat kein reines Herz, den muss man sagen, du steckst in großer Finsternis, du hast keinen Glauben. Magst du immerhin alle Wahrheiten, die in der Kirche gepredigt werden, für wahr halten, ist doch noch dein Herz das alte? Ist dein Herz noch voll Liebe zur Sünde? Handelst du noch wissentlich wider dein Gewissen? Wohlan, so ist dein ganzer Glaube nur Schein. Das ist der wahre Glaube nicht, den der Heilige Geist meint, wenn er in der Heiligen Schrift vom Glauben redet. Johannes 5, Vers 4. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht? Ein furchtbares Urteil. Da sagt der Heiland geradezu, wer Ehre sucht, der hat keinen Glauben. Das gehört mit zu den Früchten des Glaubens. Sobald der wahre Glaube in das Herz gepflanzt worden ist, so gibt man Gott allein die Ehre. Und wenn man doch von Menschen geehrt wird, so denkt man in seinem Herzen, das hast du doch nicht verdient. Man spricht zu seinem Gott, ist etwas Gutes am Leben mein, so ist es wahrlich lauter dein. So gibt der Gläubige Gott die Ehre zurück. Wenn aber einer, weil er etwas zurückgesetzt oder vielleicht gar verachtet wird, gleich traurig und verdrießlich wird. Denn dann hat er nicht, was er sucht. Der hat keinen Glauben. Wer auf die Kanzel geht und denkt, nun, die Leute sollen aber sehen, dass ich auch ein Prediger bin. Der ist ein glaubloser Mensch, wenn er von dieser Gesinnung beherrscht wird. Wenn dann die Leute sagen, das war aber schön, wie doch der junge Mann alles so schön vorträgt, der wird mal was Großes werden. Hört er etwa unverständige Leute so urteilen, ach, das tut so wohl, das ist ihm 10-mal lieber, als wenn sie ihm 10 Taler in die Hand drücken, obwohl er auch die annimmt. Aber die Sache ist ernst. Wir sind alle von Natur zum Hochmut geneigt, sind stolz, hochmütig, wollen Ehre haben. Nur der Heilige Geist kann dieses schändliche Laster aus unserem Herzen hinaustreiben. Wir werden es aber nicht ganz los. Die böse Wurzel bleibt drin im Herzen. Steht aber einer im Glauben und er merkt das, so verabscheut er es und denkt, ich bin doch ein schändlicher, elender Mensch. Er schämt sich vor sich selbst. Er bittet Gott, er möge ihn doch erlösen von diesen schändlichen, hochmütigen Gedanken. Dass das wahr ist, daran kann kein Zweifel sein, denn unser Heiland sagt selbst, wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Die Frage ist, soll doch nichts anders heißen als: Ihr könnet nicht glauben. Es ist unmöglich, dass Ehre suchen und Glauben miteinander vereinigt sein können. Sondern die Folge davon, dass der Glaube ins Herz kommt, ist die, dass man demütig wird vor Gott und Menschen. Wenn wir auch nicht vergessen dürfen, dass diese giftige Wurzel noch im Herzen stecken bleibt, damit wir nicht verzweifeln, wenn wir einmal unser Herz belauschen, so müssen wir doch, so oft sich solche Gedanken auch bei uns Christen regen, gleich dagegen kämpfen. Erster Johannes 5, Vers 4. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer also noch nicht von Gott geboren ist, wer noch in seiner alten Natur steckt, der hat keinen Glauben. Wer noch ein Freund der Welt ist, wer noch in der Welt Torheit und Eitelkeit, die Befriedigung seines Herzens sucht, der hat noch keinen Glauben, denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Jakobus 2, Vers 1: Liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, Ansehen der Person leide. Wer die Reichen vorzieht vor den Armen, weil sie reich sind, und hat also keinen Glauben. Der Glaube leidet das nicht, sagt Jakobus sehr schön. Das heißt, wo der Glaube ist, da muss diese Gesinnung weichen. Da sieht man nicht mehr die Person an, sondern man sieht ihn an, wie er in seinem Verhältnis zu Gott steht und denkt: Dieser arme Bettelmann ist auch erlöst durch das Blut des Sohnes Gottes. Darum ist er mir ebenso viel wert wie ein Kaiser und König. So große Wunder tut der Glaube in unseren Herzen. Wer aber so vom Glauben predigt, als ob das Tote für Wahrheiten vor Gott gerecht und selig mache, selbst bei Todsünden, der macht eben aus dem Glauben ein Werk, das der Mensch in sich selbst erzeugen kann, so dass er auch, wenn er in den größten Sünden lebt, sagen kann: Nun ja, ich bin zwar in die und die Sünde gefallen, aber ich will glauben, dann komme ich ja doch in den Himmel. Was ist dann der Glaube anders als ein gutes Werk, das der Mensch sich selbst geben kann und das er sich selbst erhalten kann? Der Glaube ist ein Schatz, den uns nur der Heilige Geist geben kann. Der Christ merkt, wenn er auch nur ein klein wenig einwilligen will in eine Sünde, dass da zugleich die Zuversicht zu Gott sich vermindert. Er merkt, wenn du nicht gleich zurückkehrst, dann wird die Sünde dich beherrschen und du wirst untüchtig im Glauben zu beharren. Da fällt er denn auf seine Knie und bittet Gott mit Tränen, wie wohl das nicht zum Wesen der Buße gehört. Und kann zu Gott sagen: Du weißt ja, ich will nicht sündigen. Und wie einst Petrus: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Denn Petrus konnte ja den Heiland zum Zeugen nehmen. Er hatte ein gutes Gewissen und konnte zu Christus sagen: Du kannst ja in das Herz hineinschauen. Warum fragst du mich denn? So muss ein jeder Christ mit Gott reden können. Er muss sagen können: Du weißt ja, mein Gott, sündigen will ich nicht, und doch sündige ich. Aber du weißt, ich bin ein Feind der Sünde geworden. Darum setzt Paulus diese Stücke zusammen in 1. Timotheus 1, Vers 5. Dieses ist die Summe der Lehre: Liebe von reinem Herzen und gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben. Nur das ist die wahre Liebe, welche ist von ungefärbtem Glauben. Ungefärbter Glaube heißt so viel als ein Glaube, der nicht bloß wie Glaube gemalt ist, sondern ein lebendiger, wirklicher, wahrhaftiger Herzensglaube ist. Und obgleich Sünde in den Heiligen bleibet, angeboren Elend und böse Neigung, und dass das Herz nicht so ernstlich Gott fürchtet, vertrauet und so weiter. Auch nachdem wir bekehrt sind, fehlt es uns noch an der rechten Furcht Gottes, auch an dem Vertrauen, welches aber nicht für geringe Schaden zu achten, sondern sind große Sünden. Alle Sünden sind große Sünden, auch diese sogenannten Schwachheitssünden, die der Gerechtfertigte nicht loswerden kann, sind nicht für geringe Sachen zu halten. Wenn dadurch auch der Glaube nicht ausgelöscht wird, so ist doch damit nicht zu scherzen. Gleichwohl ist diese Schwachheit weit zu unterscheiden von wissentlicher Bewilligung und bösem Vorsatz, was das Gewissen unrein macht. Wenn dadurch auch der Glaube nicht ausgelöscht wird, so ist doch damit nicht zu scherzen.